Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Über die Liebe, da sind wahrscheinlich so viele Romane und Gedichte geschrieben worden wie über kein anderes Thema. Aber trotzdem gelingt es immer wieder, dass ein Autor, eine Autorin einen neuen, überraschenden Blick auf dieses Gefühl wirft. Wie Hannes Köhler mit seinem neuen Roman 10 Bilder einer Liebe. Und ich freue mich, dass er damit gleich bei uns zu Gast ist. Ein Mann und eine Frau treffen sich, fühlen sich zueinander hingezogen, aber es ist der falsche Zeitpunkt und erst einige Jahre später werden sie ein Paar. Ein Kind ist bereits da, ein zweites wird dringend gewünscht, aber gerade diese Dringlichkeit droht die Beziehung fast zu zerstören. Davon erzählt der Schriftsteller Hannes Köhler in seinem neuen Roman 10 Bilder einer Liebe und ich freue mich, dass er jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Köhler.
Hallo.
Das ist ein schöner Titel, dachte ich. Da steckt irgendwie schon so viel drin von diesem Roman 10 Bilder einer Liebe. Ich habe mich gefragt, ob der vielleicht sogar zuerst da war.
Das ist tatsächlich so. Das ist der erste Roman gewesen, bei dem der Titel da war und die Idee. Und dann hat sich der Titel sozusagen mit Inhalt gefüllt. Normalerweise war das immer so, dass ich in den Texten versunken bin und in der Recherche und im Schreiben und dann gegen Ende irgendwann die Hektik aufkam, um Gottes Willen.
Ja,
und dann war es, in dem Fall war es andersrum. Das war so eine Idee, die ich hatte, die ich lange mit mir rumgetragen habe und dann habe ich irgendwann angefangen und habe das jetzt aber schon so offen gehalten, dass ich dachte, okay, wenn jetzt sozusagen der Text sich so entwickelt und die Figuren sich so entwickelt, dass es dann eben keine 10 Bilder mehr sind und dass ich diesen Titel dann sprenge, dann ist das eben so. Aber es hat sich dann am Ende tatsächlich ganz gut gefügt und das war so ein ganz schöner Referenzrahmen irgendwie, in dem ich mich bewegen konnte.
Und es sind ja tatsächlich 10 Bilder über einen gewissen Zeitraum erzählt, sieht man immer wieder so Spotlights auf dieses Paar, das ist auch nicht chronologisch erzählt. Es hat auch keine Titel so richtig, diese einzelnen Bilder, aber standen für Sie da quasi so, sage ich mal, so inhaltlich, inhaltbestimmende Titel drüber? Also was wollten Sie, war Ihnen gleich klar, was Sie in diesen 10 Bildern so erzählen wollen?
Das war mir nicht von Anfang an klar. Also ich bin sehr dafür, sozusagen Romane zu planen, aber sozusagen nicht komplett auszudefinieren, weil dann fühlt sich das an wie so ein Malen nach Zahlen und ich finde, das erstickt dann die Kreativität. Es gibt jetzt 10 Bilder, es gibt bestimmt, ja, schwer zu sagen, müsste ich mal nachforschen, 17, 18 Bilder, die ich geschrieben habe, aber es sind eben nicht alle in den Text gekommen. Und das war schon so, also es gibt schon in dem Text eine gewisse Chronologie, also es gibt sozusagen eine Gegenwartsebene, die 2023 spielt und da geht es sozusagen um diesen Kinderwunsch, der dann in die Beziehung kommt und der dann sehr dominant wird und droht alles andere zu ersticken. Es gibt, und dann von dieser Zeitebene aus im Jetzt sozusagen oder in 2023 geht der Text dann immer wieder zurück und erzählt sozusagen vom Kennenlernen und von bestimmten prägenden Episoden aus der Geschichte dieses Paares.
Sie haben schon gesagt, dieser Kinderwunsch, der ist irgendwie ganz dominant in dem Text. Das fängt auch damit an. Das fand ich ganz interessant, weil das ist ja fast schon so ein Endpunkt. Also man merkt gleich, okay, da ist jetzt was kurz vorm Kaputtgehen, weil eben er vor allem so dringend noch ein Kind will. Das klappt auf natürlichem Weg nicht, aber künstlich klappt es auch nicht so richtig. Was würden Sie sagen, macht so ein Kinderwunsch mit so einem Paar?
Das hängt halt sehr davon ab, wie es läuft, ganz platt gesagt. Also in dem Fall ist es natürlich so, grundsätzlich ist ein Kinderwunsch natürlich was sehr Schönes und man entscheidet sich da dafür zusammen zu sagen, okay, wir versuchen das mal und dann, wenn es dann aber nicht funktioniert und je länger es dann nicht funktioniert, dann kommt eben die Frage irgendwann rein, was machen wir jetzt und suchen wir uns Hilfe und ich glaube, das ist was ich aus vielen, vielen Beziehungen in meinem Umfeld auch sehr gut kenne und dann ja, kann das eben wie in dem Fall von David und Luisa so eine Eigendynamik entwickeln und man ist dann in diesen Kinderwunschkliniken, also das erste Kapitel spielt ja in dieser Klinik oder in einer Klinik und dann entsteht so ein Druck und ein Zwang und dann wird eigentlich diese Schönheit, die man am Anfang so eines Wunsches stand, die wird dann erstickt und man gerät in so eine Maschinerie, also in dem Roman, der David selber, der dann da in dieser Praxis ist, hat dieses Bild von Chaplin in den Modern Times, der sozusagen so durch die Maschine läuft und das kann eben im schlimmsten Fall sehr viel kaputt machen.
Und dieser David, der ist ja eigentlich ein Mustermann, würde ich mal fast sagen. Der macht eigentlich erstmal so alles richtig, was der erste Mann von Luisa alles falsch gemacht hat. Der hat sich gar nicht so richtig um das Kind gekümmert, was sie schon hat mit eben diesem Holger. Aber David, der ist wirklich ein hingebungsvoller Vater, wird man fast so ein bisschen wehmütig, wenn man das so liest, wie toll das klappt. Aber er kann irgendwie sich nicht damit zufrieden geben, dass diese Ronja ja auch irgendwie sein Kind ist. Was fehlt da?
Das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit für diese Figur. Also ich fand das im Schreiben auch ganz spannend, das auszuloten. Also diese Ambivalenz zwischen dem, also einer Angst, die einfach da ist, ersetzbar zu sein für so ein Kind, zu dem man sozusagen hinzukommt. Und er
weil sie einfach auch gehen könnte.
Genau, also Luisa könnte jederzeit gehen und dann das Kind mitnehmen. Und er hat sozusagen eine völlige Angst, dass dann einfach dieses Kind, das ihm ans Herz wächst, weg ist und rausgerissen wird. Und deswegen erzeugt er selber auch so eine Barriere. Und er will sich sozusagen selber gar nicht eingestehen, wie wichtig dieses Kind schon für ihn ist. Und er kämpft sozusagen mit diesem Mangelgefühl auf der anderen einen Seite und setzt aber sozusagen ein Wollen und ein Wunsch und etwas Schönes dagegen. Also er sagt eben, ich würde mir wünschen, nicht nur ein Kind zu haben. Er hat so eine Idee, er sagt, Bande hätte er gerne. Die sind halt beide, Luisa und David sind beide Einzelkinder und Luisa hat diesen Wunsch überhaupt nicht. Und er hat aber eben so ein Idealbild davon, vielleicht zwei Kinder, vielleicht sogar mehr. Und ich glaube, so vom Timing her ist eben dieses zweite Kind das Realistische, was für die beiden noch machbar ist. Und dann versucht er sozusagen gegen diesen Mangel, den er manchmal bei Ronja empfindet und gegen diese Angst, diesen Wunsch nach mehr und nach etwas Schönem zu setzen.
Mir hat auch gut gefallen, dass sie das mit der Liebe ja auf ganz vielen Ebenen eigentlich anschauen. Manchmal auch nur so Streifen, aber es geht ja auch nicht nur um die Liebe zwischen diesem Paar, sondern eben auch zu Kindern, aber auch zu den Eltern dieser beiden Erwachsenen. Da fand ich besonders gelungen, diese Geistergespräche, die Luisa immer mit ihrer Mutter führt. Das hat mir sehr gut gefallen. War das auch von Anfang an so eine Idee, dass sie gesagt haben, ich mache mal quasi ja, so einen Laborbericht über das zeitgenössische Gefühlsleben?
Das war gar nicht so geplant. Also am Anfang stand die Idee, eine Liebesgeschichte zu erzählen und so ein bisschen die Frage, geht das eigentlich? Also wie oder wenn ja, wie geht das? Ich wollte halt einerseits den Kitsch und so eine Überromantisierung vermeiden. Ich wollte aber auch eine zu große Distanz zu den Figuren vermeiden. Also ich wollte sie eben nicht ironisieren und dann habe ich das angefangen auszuloten und dann ist sozusagen dieser Kosmos der Figuren immer weiter gewachsen. Und dann ist natürlich die Frage, für eine Liebe in einem Paar sind natürlich auch die anderen Liebesbeziehungen in der Familie sehr wichtig. Und dann sind eben die Eltern dazugekommen wie Martha. Und Martha stirbt sozusagen an einem bestimmten Punkt, bleibt für Luisa aber sehr präsent. Und diese Martha-Stimme ist irgendwann so, hat sich so in den Text reingeschlichen. Und dann habe ich mit der viel rumprobiert. Es gab mehr Martha, es gab weniger Martha. Und ich bin jetzt sozusagen am Ende irgendwie an dieser Version jetzt gelandet, wo nie so recht klar ist, wie weit sozusagen ein Geist auftaucht oder das eben nur so stille Gespräche mit sich selbst sind.
Ich fand, diese Martha war sowieso eine tolle Figur, die auch noch so als Seniorin in so eine Eckkneipe geht und da sich mit den Gästen unterhält oder die ihren Geburtstag feiert. Die kommt ja aus der DDR und dann feiert sie ihren Geburtstag, taucht Egon Krenz da auf. Ich dachte, über die könnten sie eigentlich noch mal einen eigenen Roman schreiben.
Ja, das wird schwierig, weil die an eine real existierende Person angelehnt ist, die ich persönlich nicht kenne, die aber eine gute Freundin kennt. Und da diese Egon-Krenz-Episode, die es gibt, die ist mir sozusagen irgendwann erzählt worden. Und dann hat die mich nicht losgelassen. Und dann habe ich irgendwann diese Freundin angerufen und gesagt, ich würde das sehr gerne in den Text mit aufnehmen, weil das unglaublich zu dieser Figur passte, die ich so im Hinterkopf hatte. Das war sogar noch eine längere Szene. Und das ist dann sozusagen eines der Bilder gewesen, was ich tatsächlich rausgeschmissen habe, um sozusagen mich mehr auf David und Luisa zu fokussieren. Und so ist es sozusagen noch als kleine Randnotiz drin gewesen. Aber es gibt sozusagen viel mehr Martha-Text, den ich irgendwie in der Schublade noch habe. Man und der gut
vielleicht
war.
Mal eine Erzählung dazu wenigstens.
Ja, vielleicht. Martha. Oder vielleicht dieses Kapitel, das es gab mit dieser Szene in dieser Feier, wo Egon Krenz auftaucht. Vielleicht mache ich daraus nochmal eine Erzählung.
Sie haben ja vorher sich mit ganz anderen Themen beschäftigt in Ihren Romanen davor. Da ging es um Kriegsgefangene in den USA oder um Widerstand im spanischen in Spanien unter Franco. Was hat Sie überhaupt gereizt, sich jetzt mit so einem, finde ich ja doch weit bespielten Thema wie der Liebe auseinanderzusetzen? Sie haben ja gesagt, Sie haben es lange eigentlich schon vorgehabt und es mit sich rumgeschleppt.
Ja, das ist ja manchmal so. Gibt es richtige Zeitpunkte und Momente, um über bestimmte Dinge zu schreiben? Und ich glaube, Es war eben schon auch ein Mangelgefühl. Also das ist dann natürlich immer schwierig und ist natürlich die eigene beschränkte Lesehorizont ist da vielleicht manchmal auch von Einfluss. Aber ich hatte das Gefühl, so eine Geschichte auf diese Art und Weise, die gab es zumindest für mich noch nicht. Und eben, ich hatte dann andere Texte gelesen und dachte mir so, nee, das ist nicht so das, was ich mir eigentlich unter einer zeitgemäßen Liebesgeschichte vorstelle. Und irgendwie dieser Frage nachzugehen, ist eine große Liebe, kann man davon eigentlich noch erzählen, wenn man das modern machen möchte? Klappt das? Wie kann das klappen? Kann man das eben aus Alltäglichkeit raus erzählen? Und dann war das einfach, war dieses Thema auf einmal da. Und natürlich ist es auch so, ich bin irgendwie selber in der Zeit zwischen dem letzten Roman und dem jetzigen Roman Vater geworden. Ich habe jetzt irgendwie einen Sohn und ich sehe halt auch eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass dieses Thema Kinderwunsch für viele, viele Paare irgendwie sehr präsent ist und auch sehr schwierig ist. Und dann ja wachsen eben solche Themen in einem selber und manchmal kommt dann der richtige Zeitpunkt, um darüber zu schreiben.
Und Sie erzählen die Geschichte ja auch zwar immer in der dritten Person, aber man weiß schon, das ist jetzt eher die Perspektive der Frau oder des Mannes, also von David und Luisa. Hatten Sie da auch keine Angst? Das ist ja heute so ein bisschen, manchmal wird das ja hinterfragt, dürfen Männer eigentlich sich in so eine Frau und ihre körperlichen Vorgänge da reindenken? Ich finde, dass es super funktioniert und es gab auch gar keinen Moment, wo ich mal dachte, ist irgendwie ein bisschen schräg oder so. Da hatten sie keine Bedenken.
Doch, natürlich. Ich wäre ja naiv, wenn ich die nicht gehabt hätte. Also das war schon klar, dass das natürlich, dass damit der Roman steht und fällt. Ich wollte das aber trotzdem unbedingt machen. Und ich denke schon, dass sozusagen grundsätzlich jede und jeder über alles erzählen kann. Können sollte. Die Frage, ob es möglich ist, ist eine andere. Also ich glaube, es gibt bestimmte Punkte, wo es extrem schwierig wird, das zu tun, also auf eine gute Art und Weise und auf eine gute literarische Art und Weise. Und bei mir war das aber so, dass ich das für mir immer klar war, wenn ich das machen möchte, möchte ich beide Perspektiven haben, weil ich das auch sehr spannend fand, sozusagen, wie sie sich gegenseitig spiegeln, wie auch sich ihr Blick auf ihre Familienmitglieder spiegelt und wie sozusagen ein runderes Bild dieser Beziehung zu kreieren. Und dann habe ich aber natürlich von Anfang an großen Fokus auf Luisa gelegt und gesagt, okay, diese Figur und ihre Perspektive muss klappen. Wenn mir die schief gerät, dann fällt der ganze Roman auseinander. Das ist halt viel Arbeit im Sinne von Gesprächen, Hören, Nachfragen, viel auch empathische Arbeit, sich in diese Figur reinzuversetzen. Und dann hatte ich eben auch das Glück, einfach tolle Kolleginnen zu haben und eine tolle Partnerin, die diesen Text schon vorher gelesen haben. Und da habe ich immer sozusagen speziell diese Luisa-Kapitel hingegeben und gesagt, bitte schaut mal drauf, gebt mir Feedback, wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwelche, ja, in der Sicht auf Dinge euch unrealistisch erscheinen, dann spiegelt mir das bitte und dann muss ich daran arbeiten. Und ich habe jetzt ein paar Mal die Rückmeldung gekriegt, dass es ein sehr weiblicher Text sei. Und dann sage ich immer, dass es ein ganz tolles Kompliment ist.
Oder das wird fast so ein bisschen egal, wer jetzt da Mann oder Frau ist. Das fand ich auch sehr gelungen. Und ich hatte auch den Eindruck, trotz aller Recherche und Analyse der zeitgenössischen Liebesbefindlichkeit, sind Sie trotzdem irgendwie ein Romantiker geblieben. Kann das sein?
Ja, das kommt sehr darauf an, was man unter Romantik versteht. Also ich glaube, das ist sozusagen, es ist eine sehr Romantik, die von der anderen Seite kommt. Also das ist, für mich war das Entscheidende eben, Liebe als, auch eine große Liebe, nichts als Schicksalhaftes zu sehen, sondern als etwas, für das man sich entscheidet. Und das war so ein bisschen, glaube ich, am Ende auch Teil dessen, was ich aus dieser Arbeit am Text rausgezogen habe, dass die Schönheit eigentlich darin liegt, sich für jemanden zu entscheiden und zusammen zu sein und eben nicht irgendwie zwanghaft da zu sein, weil wenn es zwanghaft wird, dann wird es gefährlich und dann endet es am Ende auch natürlich oft in Gewalt. Also die Statistiken, ich wollte gerade sagen, kennen wir alle, nein, kennen leider noch viel zu wenige, aber das ist natürlich ein Thema, was sehr wichtig ist und das war für mich immer klar, also dass da eben zwei Leute zusammen sind, die sich sehr, sehr, sehr lieben, die aber immer klar haben, die Tür muss offen sein und wenn es nicht mehr funktioniert, dann muss einer oder eine eben auch gehen können und das von der Seite sozusagen die Romantik aufzuziehen und sagen, dass darin eigentlich die Schönheit liegen kann und eben nicht im Schicksalhaften, Zwanghaften, das war irgendwie ein bisschen auch die Idee, die ich dahinter hatte.
Hannes Köhler, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Der Roman 10 Bilder einer Liebe ist bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 24 Euro. Die Finnin Katja Kettu hat ganz schön viele Talente. Sie war Sängerin einer Band, Animatorin für Kurzfilme und sie hat inzwischen 4 Romane geschrieben, die alle mit beachtlichen Preisen ausgezeichnet worden sind. Ihr neues Buch heißt Forschungen einer Katze und sie war gerade damit in Deutschland auf Lesereise. Und bei dieser Gelegenheit hat Sonja Hartl die Autorin getroffen.
Berlin Mitte. Ich bin mit Katja Ketto im Finnland-Institut verabredet. Seit über 30 Jahren vermittelt und vernetzt die gemeinnützige Organisation finnische Kultur- und Wissenschaftsakteure im deutschsprachigen Europa. Wir setzen uns in die kleine Bibliothek des Instituts, die an zwei Tagen für Besucher geöffnet ist. Katja Ketto ist erst am Vortag aus Lappland nach Berlin gekommen.
Ich habe dort einen Literaturpreis bekommen. Ich war in Kolari, bin über Rovaniemi nach Helsinki und dann direkt hierher. Ich habe noch meine Lappland-Schuhe an.
Es sind rote Filzstiefel, sehr warm für den Winter. Den Preis hat sie für ihren neuen Roman Forschungen einer Katze bekommen und freut sich sehr darüber. Sie kommt aus Lappland und ihr zutiefst persönliches Buch, teils autofiktional, teils historische Recherche, spielt unter anderem dort.
Well, this book is very personal for me. I have been planning for write about my family.
Eigentlich wollte ich über meine Familiengeschichte schreiben. Ein Teil meiner Familie kommt aus dem Norden in der Nähe der russischen Grenze. Es ist eine interessante Geschichte, wie sie sich dort niedergelassen und den Bürgerkrieg 1918 erlebt haben. Aber ich konnte einfach nicht schreiben, wegen meiner Familiensituation. Deshalb ist es nun auch ein Buch über den Versuch geworden, ein Kind zu bekommen und wie es ist, es zu verlieren.
Jahrelang hat Katja Ketto versucht, schwanger zu werden, hatte mehrere Fehlgeburten.
Mein ganzes Denken drehte sich darum, werde ich schwanger? Und falls ich schwanger bin, werde ich schwanger bleiben? Und dann die Enttäuschung.
Ihre Erfahrungen stecken in diesem Roman, der offen und schonungslos von dem unerfüllten Kinderwunsch einer namenlosen Schriftstellerin erzählt, in der Katja Ketto zu erkennen ist.
Damals hatte ich das starke Gefühl, dass es sehr schwierig für mich ist, jemals wieder zu schreiben. Das führte zu existenziellen Fragen. Wenn ich eine Frau ohne Kinder bin, eine Autorin, die nicht schreiben kann, welche Bedeutung habe ich dann überhaupt noch auf dieser Welt?
Geholfen hat ein erzählerischer Kniff.
Ich habe schon immer damit gespielt, wer eine Geschichte erzählt und aus welcher Perspektive. Und dann kam der Gedanke, vielleicht erzählt kein Mensch diese Geschichte, vielleicht erzählt sie eine Katze.
Die Katze sorgte für die Distanz, die sie zum Schreiben und Erzählen benötigte. Im Roman wird sie von einem übergeordneten himmlischen Amt auf die Erde geschickt, um Menschen zu erforschen. Sie beobachtet die Schriftstellerin im 21. Jahrhundert in Helsinki und deren Urgroßmutter Eva Anfang des 20. Jahrhunderts in Lappland.
Im Herzen der Dunkelheit, während ich auf Mäuse lauere, sehe ich, dass in dieser Nacht in der Sauna niemand ein Auge zumacht.
Evas Leben ist der zweite Handlungsstrang des Romans, voller faszinierender Einblicke in eine Zeit, in der Finnland unabhängig wurde und in einem blutigen Bürgerkrieg versank.
And I understood that my great-great-grandmother always waited to see me, but she just died.
Mir wurde immer erzählt, dass meine Urgroßmutter darauf gewartet hat, mich zu sehen, aber sie ist kurz vorher gestorben. Dennoch habe ich eine Verbindung zu ihr gespürt. Sie hat immer gesagt, wenn das Leben hart ist, dann muss man dagegen ankämpfen. Wenn der Sumpf einen herunterziehen will, muss man sich dagegen stemmen. Sie war wirklich eine starke Frau und ich hoffe, dass etwas von dieser Stärke in mir ist.
So I hope that there's something in me also that can like survive. So it helped me the idea.
Evas Leben ist von Armut, Ausbeutung, Willkür und Krieg bestimmt. Sie kämpft um das Überleben ihrer Familie. Ihre Urenkelin, die Schriftstellerin, konnte zur Schule, zur Universität gehen, lebt vom Schreiben, hat sich selbst verwirklicht und leidet, weil sie keine Kinder hat. Katja Ketto stellt die weiblichen Biografien gegenüber, ohne das jeweilige Leid zu relativieren.
And I hoped that I could give I hope that I will give like some kind of light and some kind of like
Ich hoffe, dass ich Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, ein wenig Hoffnung geben kann. Das Leben geht weiter. Und mittlerweile denke ich, dass ich ein gutes Leben habe. Ich kann schreiben, ich kann Dinge unternehmen. Aber es brauchte Zeit, dorthin zu kommen.
But it took very long time.
Katja Ketto. Ihr Buch Forschung an einer Katze hat Tanja Ködelsmann aus dem Finnischen übersetzt. Erschienen ist es bei Weißbuchs und es kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über Menschen und ihre Liebe zu Hunden oder auch zu Katzen, da sind ja schon viele Bücher geschrieben worden. Ich denke auch an hinreißende Hühnergeschichten, zum Beispiel von Isabella Rossellini. Aber Hasen, die hoppeln ja normalerweise eher durch Bilderbücher als durch Sachbücher. Aber meine Kollegin Kim Kindermann hat jetzt so eine tolle Hasengeschichte mitgebracht. Hase und ich von Chloe Dalton. Untertitel: Die Geschichte einer außergewöhnlichen Begegnung. Wie kommen Hase und Autorin denn in diesem Buch überhaupt erstmal zusammen?
Ja, also diese Liebesgeschichte, denn das muss man sagen, nichts anderes wird hier erzählt, die beginnt an einem eisig kalten Januartag. Da stößt nämlich die Autorin zufällig auf dieses verwaiste Feldhasenjunge. Sie selber ist im Lockdown, es spielt zu Corona-Zeiten und sie hat sich zurückgezogen in ihre alte Karte und jetzt geht sie spazieren und dann hockt da oder kauert da mitten auf dem Weg dieser handgroße, 100 Gramm leichte Hase. Und sie überlegt jetzt, oh, was mache ich? Weiß natürlich irgendwie, jedes menschliche Eingreifen ist schlecht für die Wildnis. Also nimmt sie erstmal Abstand, geht weiter, geht 4 Stunden spazieren, kommt abends zurück und dann sitzt aber das Tierchen immer noch da und dann denkt sie so, oh, jetzt ist die Gefahr aber wirklich sehr, sehr groß, dass der gefressen wird. Und dann nimmt sie ihn sozusagen wieder besseren Wissens mit in ihr Haus.
Und dann arbeitet sie sich da rein, wie man die richtige Hasenmutter wird oder was?
Genau das tut sie. Es dreht sich alles nur noch um das Großziehen des Hasenkindes. Welcher Milchersatz der für Katzen muss es sein? Wie oft muss der Hase trinken? 3-mal am Tag? Wie muss man die Flasche ansetzen? Denn Hasen haben so eine Ober- und Unterkiefer, da biegen sich die Nagezähne so rein und da muss man die Flasche so dann dran vorbeihangeln sozusagen, damit das Tier auch trinken kann. Also Chloe Dalton taucht immer tiefer in das Wissen um Feldhasen ein und da liest sie sich vor allem durch alte Bücher und das sind, Achtung, Jagd- oder Kochbücher. Sie schreibt selbst, also es gibt eine Menge dazu, wie man Hasen jagt, tötet oder zubereitet, doch ein Wort darüber, wie man sie aufzieht, das sucht man vergebens. Fündig wird sie dann erst in einem Buch von 1774. Da stößt sie auf einen Mann, der hat Hasen gehalten und zwar als Haustiere. Er hat denen sogar Namen gegeben. Das will sie aber nicht. Also der Hase hier in diesem Buch, der bekommt nie einen Namen, der heißt immer Hase, denn die Britin will, dass das Hasenkind wieder ausgewildert wird. Es soll zurückkehren dahin. Daher bekommt es eben den Namen nicht, denn sie lernt durch die Lektüre, dass der Hase eigentlich eine riesige Population war, dass der uralt ist, dass er also eigentlich zur Welt immer schon dazugehörte. Aber dadurch, dass ein Hase 8 Personen ernähren kann, erklärt sich eben, warum der Hase um die Jahrhundertwende drastisch reduziert wurde und heute sozusagen eine bedrohte Spezies ist. All das steht in diesem wunderbaren Buch. Geflossenes Wissen möchte ich das fast schon nennen.
Also eine Liebesgeschichte, aber auch so Hasenkunde über die Jahrhunderte. Und dann gibt es auch noch Illustrationen. Wie ist das so gemacht, dieses Buch? Erzählt ihr das so quasi vom ersten Finden bis zum Abschied? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ein Abschied, ohne zu spoilern, den gibt es eigentlich bis zum Ende dieses Buches nicht. Auch wenn die Autorin weiß, dass das natürlich ständig passieren kann, dass das Tier stirbt. Aber sie erzählt chronologisch eben von den ersten Tagen bis hin, wo ihr Buch dann endet. Und ihr Buch, das muss ich wirklich sagen, das hat mich zutiefst berührt. Ich habe mir das stellenweise richtig, also ist fast peinlich, aber ich habe es mir ans Herz gedrückt, weil es lebt von diesen detaillierten Beschreibungen des Wildtiers. Also wie sie allein das Fell beschreibt, indem sie Nuancen von Kohlrabenschwarz, zartem Grauen oder Elfenbeinfarben entdeckt. Oder sie beschreibt ausgiebig die Pfoten, die auch Zottelfüße genannt werden. Und dann sagt sie, das sieht so aus, als würde der Hase ein paar kleine, helle, feinmaschige Kaschmirsöckchen tragen. Und sie beobachtet wirklich jede Veränderung in seinem Verhalten. Sie will mal ein altes Sofa loswerden. Dann merkt sie, dass der Hase ganz unruhig ist. Und irgendwann denkt sie so, hey, liegt das jetzt daran, dass das Sofa weg ist? Und dann holt sie das Sofa zurück und dann hört der Hase sofort auf, so beunruhigt zu sein. Und sie lernt eben, Hasen mögen gar keine Veränderung. Das verunsichert diese stets wachsamen Tiere. Also nichts, was auch Chloe Dalton nicht tut für dieses Tier, dessen erste Schritte im Haus, in den Garten, in die Wildnis sie begleitet. Und es ist wirklich so, dass dieser Hase, der sich dann später als Häsin entpuppt, der wirft dann auch bei ihr im Garten die ersten Jungen und später sogar im Haus. Und das ist sozusagen das ultimative Zeichen des Vertrauens, auch dass das Tier der das dem Mensch entgegenbringt.
Und hast du ihr schon geschrieben, ob du einen von diesen kleinen Abkömmlingen da übernehmen kannst bei der ganzen Begeisterung jetzt?
Nein, nein, man darf ja nicht. Das Tier soll ja wieder zurück in die Wildnis. Also wirklich, was dieses Buch so herzerwärmend macht, falls das noch nicht deutlich geworden ist, in meinem doch sehr wohlwollenden, besprechenden Ton hier. Sie selber schreibt fast lyrisch. Also die ist eigentlich politische Beraterin. Die hat vorher noch nie ein Buch geschrieben und die kann traumwandlerisch gut schreiben, wie ich finde. In jedem ihrer Sätze, da verliert man sich. Man ist berührt. Sie schreibt zum Beispiel, wenn der Hase gefressen hat, gab er oft einen Laut von sich, der wie eine seltsame Musik klang. Lauter als ein Hauch, aber auch kein Seufzen, sondern höher. Kein Knurren, sondern zarter und kein Prusten, sondern melodiöser. Also ich finde, hier verschmelzen Naturbeschreibung und Tierbeobachtung und hier schaut jemand genau hin. Und das Wichtige vielleicht auch noch, Chloe Dalton verändert sich selbst. Sie erkennt, dass das Tier sie zur Ruhe kommen lässt und dadurch verändert sie sich selbst und sie verändert die Natur um ihr Haus. Sie legt Naturreservate an, legt einen Teich an, Blühwiesen. Und am Ende ist dieses wunderbare Buch so auch wirklich ein Appell zum Nachdenken darüber, wie wir Menschen mit der belebten Umwelt umgehen, was wir mit ihr machen, wie oft wir sie missachten. Und insofern finde ich, ist Hase und ich schon jetzt eins der besten erzählten Sachbücher des Jahres 2025.
Also mehr Lob geht nicht. Kim Kindermann ist begeistert von Chloe Daltons Buch Hase und ich, die Geschichte einer außergewöhnlichen Begegnung. Aus dem Englischen übersetzt hat Claudia Amor das Buch, illustriert Denise Nestor, und erschienen ist es beim Klett-Cotta Verlag.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Birte Hinz und ich lese ein Buch von der Milena Michiko-Flasar. Das ist eine Österreicherin mit japanischer Mutter und das heißt Oben Erde, Unten Himmel. Und das hat mich total angesprochen, weil ich mit chinesischer Medizin zu tun habe und Oben Erde, Unten Himmel ist eigentlich ein Hexagramm und heißt Frieden. In diesem Buch geht es um eine junge Frau, die eigentlich ganz einsam ist und mit ihrem Hamster zusammenlebt und einen neuen Job sucht. Und dann denkt sie, sie hat einen coolen Job gefunden als Putzhilfe und kommt da an. Und dann geht es um ein großes Tabuthema in Japan, nämlich dieser Putztrupp kümmert sich um Wohnungen und die Verstorbenen, die in diesen Wohnungen aufgefunden werden. Und es geht ganz viel darum, praktisch diesen Verstorbenen noch die letzte Ehre zu erweisen und diese Wohnungen wieder zu säubern und sauber zu hinterlassen, auch für die Angehörigen. Und es ist ein ganz feinfühliges Buch, welches viel um diese Tabuthemen kreist. Sterben, Überreste, menschliche Überreste, wie geht man damit um? Und wie diese junge Frau Frieden in diesem Putztrupp und mit dieser Arbeit bekommt. Ich fand das sehr eindrucksvoll.
Birte Hinz liest in Mannheim von Milena Michiko-Flascher Oben Erde, Unten Himmel. Erschienen ist dieses Buch beim Wagenbach Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Lass ihn in Ruhe!
Alkoholexzesse des Vaters, Hämatome auf dem Rücken der Mutter und Geld, das nicht nur beim Essen fehlt. Christian Baron beschreibt in Ein Mann seiner Klasse die eigene Kindheit. Die ARD hat den preisgekrönten Roman verfilmt.
Gymnasium. So ein Quatsch.
Christian bekommt unerwartet eine Gymnasialempfehlung.
Der kommt auf die Hauptschule und dann fängt er beim Kunert an. Wie alle Barons.
Damit er so ein Überflieger wird wie du?
Doch die Mutter kann sich nicht länger für ihren Sohn einsetzen. Sie bekommt Krebs und stirbt. Die Kinder kommen in die Obhut der Tanten. Eine neue Kindheit beginnt. Als Erwachsener erkennt Baron die Ambivalenz des Schicksals.
Dass ich heute ein sehr glücklicher Mensch bin, weil ich meinen Neigungen nachgehen konnte, hat auch damit zu tun, dass ich meine Mutter so früh verloren habe.
Der Spielfilm Ein Mann seiner Klasse von Marc Bromund und die gleichnamige Dokumentation. Zu finden in der ARD-Mediathek. Anna Segers, Hannah Arendt, Franz Werfel. Das sind nur drei Namen von Autorinnen und Autoren, die der US-amerikanische Fluchthelfer Varian Fry gerettet hat. In Marseille 1940 erzählt Uwe Wittstock von der großen Flucht der Literatur vor den Nationalsozialisten. Heute Abend liest der Autor in Garching. 1940. Hitler hat Frankreich besetzt und die von Nazi-Deutschland Geflüchteten müssen nun auch dieses Land verlassen. Die Stadt Marseille am Mittelmeer wird zum Ausgangspunkt dramatischer Fluchtgeschichten. Uwe Wittstock.
Darunter sind viele berühmte Schriftsteller, Künstler und ähnliches.
Auch Varian Fry erreichen diese Informationen.
Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Marseille 1940. Die Lesung mit Uwe Wittstock. Heute Abend um 19:30 in der Stadtbücherei Garching. Hannah Krause erlebt zwei Weltkriege, zwei Diktaturen und später die Demokratie. Die Frau aus Magdeburg hat 6 Kinder geboren, 2 sterben vor ihr. Und an ihrer Seite ist der einbeinige Karl.
Sie hatte auch Karl nur das Wesentliche erzählt. Kirche, Feuer, Sohn weg, Schwiegermutter tot.
Annette Gröschner erzählt von einer Frau, die das Leben nimmt, wie es kommt. Und dabei doch einem Credo folgt, anständig bleiben. Heute Abend liest die Autorin aus ihrem neuen Roman »Schwebende Lasten« in Berlin. Annette Gröschner verleiht mit Hannah Krause den im turbulenten Weltgeschehen Unsichtbaren ein Gesicht und eine lakonische Stimme, typisch für diese Generation Frauen, meint Annette Gröschner.
Die haben einfach diese ganzen schrecklichen Sachen so erzählt, dass man aber irgendwie lachen musste und im nächsten Moment blieb einem das Lachen aber im Hals stecken.
Schwebende Lasten, die Lesung heute Abend um 19:30, Buchhandlung Chaiselon in Berlin.
Und das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Er hat Tim Thaler geschrieben und der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Der Schriftsteller James Krüss, er war einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren der Nachkriegszeit. Der auf Helgoland geborene Geschichtenerzähler reimte auch viel und gern und einer seiner Gedichtbände von 1961 ist bis heute ein Klassiker. Der wohltemperierte Leierkasten 12x12 Gedichte für Kinder, Eltern und andere Leute, heißt es im Untertitel. Jetzt hat der Audioverlag eine Lesung mit Ilse Werner und Wolfgang Völz neu aufgelegt und Andi Hörmann stellt dieses Hörbuch bei uns vor.
Der Jahrmarkt hat begonnen. Komm mit, doch laufe schnell. Schon dreht sich ohne Unterlass das bunte Karussell. Ein roter, roter Löwe, ein Nilpferd und ein Gnu, ein Tiger und ein Elefant, die drehen sich immer zu.
Schwindelerregend tanzen die Töne aus den Orgelpfeifen. Zur Musik aus dem Leierkasten werden die sich auf dem Karussell drehenden Tierfiguren richtiggehend lebendig. Diese Jahrmarktstimmung im Gedicht »Das Karussell« passt perfekt zu den lyrischen Beobachtungen von James Krüss. Wie ein Akrobat auf dem Hochseil dreht und wendet er die Worte seiner Poesie.
Der, die, das. Die, der, das. Wie? Wer? Was? Die Sonne leuchtet dir und mir, der Mond hat seinen Glanz von ihr, das Licht reißt ohne Pass. Die, der, das. Das, die, der. Was? Wie? Wer? Das Weltall ist entsetzlich groß, die Erde eine Kugel bloß, der Mensch wiegt nicht sehr schwer. Das, die, der.
Der wohltemperierte Leierkasten erschien erstmals 1961. 12x12 Gedichte für Kinder, Eltern und andere Leute, so der Untertitel. Und ja, James Krüss schreibt Lyrik für alle Altersklassen und Bildungsschichten. Seine Gedichte sind berührend und zugänglich zugleich. Sie sind poetische Alltagsbetrachtungen, intelligent, witzig, nachdenklich, kunstvoll und ästhetisch. Oder alles zusammen, wie etwa in Der schöne Hering.
Ein Hering, der Hans Mehring hieß, schwamm jeden Tag spazieren. Er war bekannt als sehr charmant bei allen Wassertieren. Der allerschönste Hering war sicherlich Hans Mehring.
Die berühmte Ilse Werner, die für ihr Singen und Pfeifen bekannte Schauspielerin, interpretiert manche Gedichte, indem sie auch mal ein Wort durch ein Schmunzeln in der Aussprache verschluckt und dabei scheinbar nebenbei den emotionalen Kern der Gedichte offenlegt.
Die schöne Heringskönigin, die staunte gar nicht wenig. Sie sprach bei sich, das wäre für mich der rechte Heringskönig. Wie heißt du, schöner Hering? Ich, Majestät. Hans Mehring.
2002 erschien diese einstündige Hörbuchproduktion erstmals. Nun hat der Audioverlag diesen Kinderbuchklassiker wiederveröffentlicht. Zu Recht, denn diese großartigen Interpretationen sind auch eine wundervolle Hommage an zwei mittlerweile leider schon verstorbene Schauspielerlegenden. Neben Ilse Werner bezaubert auch der unvergessliche Wolfgang Völz.
Spiele, Töne, Leierkasten. Manche Leute bleiben stehen, doch für die, die weiterhasten, Spiele, Töne, doppelt schön.
Mit seiner liebevoll raubeinigen Captain Blaubeer-Stimme berührt Wolfgang Völz auf unvergleichliche Art. Er interpretiert auch die meisten Gedichte dieser Produktion. Sein Sprechen klingt wie die Orgelpfeifen in einem Leierkasten. Es steckt voller großväterlicher Geborgenheit und tröstender Zuversicht.
Du hast Sonne, Mond und Sterne, wenn kein anderer lauschen will. Spiel und lasse dich nicht hindern, sing vergnügt im Lärm der Zeit, schenk den Großen wie den Kindern Leierkasten Heiterkeit.
Die Leierkastenmusik in dieser Hörbuchproduktion passt wunderbar zu den verträumt poetischen Beobachtungen von James Criss. Zwischen den Gedichten schafft sie Raum für Fantasie und lässt den poetischen Jahrmarkt lebendig werden.
Der wohltemperierte Leierkasten von James Criss mit Ilse Werner und Wolfgang Völz. Erschienen ist dieses Hörbuch beim Audioverlag.